Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mulan, der neue Disney-Blockbuster, der soll ja eigentlich alles wieder wettmachen, was Disney in diesem Corona-Jahr so an Verlusten machen muss. Interessanterweise eine chinesische Geschichte, die da erzählt wird. Ein historisches Epos über ein chinesisches Mädchen, das sich als Junge ausgibt, um für ihre Heimat kämpfen zu dürfen. Aber vor allem aus der asiatischen Welt kommt jetzt Kritik und die wird immer lauter. Boykott Mulan heißt der entsprechende Hashtag dazu, den zum Beispiel auch Joshua Wong teilt, einer der Köpfe der Hongkonger Protestbewegung, weil zum Beispiel die Hauptdarstellerin in dem Film Liu Yifei ganz explizit die chinesische Polizei bei den Protesten in Hongkong unterstützt. Das ist aber nur ein Kritikpunkt. Ich habe unseren Korrespondenten in China, Steffen Wurzel, gefragt, was denn noch alles hinter diesem Boykottaufruf steckt.
Ja, hallo.
Diese Kritik von Joshua Wong, das ist ja nur ein Kritikpunkt. Was steckt denn alles hinter diesem Boykottaufruf?
Genau, da steckt also eine ganze Menge drin. Man muss sagen, Joshua Wong, der ja auch bei uns sehr bekannte Demokratieaktivist aus Hongkong, der ist ja nicht nur aktiv in Bezug auf die Politik in Hongkong, dass er sagt, wir wollen da mehr Demokratie und weniger Einmischung durch China, sondern er ist inzwischen umgeschwenkt auf eine ganz konsequent anti-staatschinesische Linie. Also alles, was irgendwie gegen die Kommunistische Partei Chinas geht, da springt er sozusagen auf und fordert deswegen auch den Boykott, weil dieser Film Mulan ja nicht nur im Norden von China spielt, als Geschichte, als Handlung, sondern er wurde dort auch gedreht, genauer gesagt in Xinjiang. Dieser Landesteil Xinjiang ist ja ungefähr viermal so groß wie Deutschland, also ein Riesenteil Chinas, der vor allem bekannt geworden ist in den letzten Jahren dadurch, dass dort der chinesische Staat massiv vorgeht gegen die uigurische Minderheit. Das ist eine Volksgruppe der Uiguren, die vor allem muslimischen Glaubens sind und die zum Teil, ja, man kann sagen, eingesperrt werden in Internierungscamps. Menschenrechtsaktivisten sagen, dass rund 1 Million Menschen in Xinjiang ohne Anklage, ohne Urteil, einfach weil sie muslimischen Glaubens sind, weil sie uigurische Minderheiten angehören, interniert, eingesperrt werden. Die chinesische Staatsführung spricht da von Berufsbildungszentren, ein wahnsinniger Euphemismus. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass da heftige Kritik kommt, dass also dort gedreht wurde, wo der chinesische Staat massiv die Menschenrechte verletzt und die Menschen dort unterdrückt zum großen Teil. Weil es natürlich klar ist, wenn ein Hollywood-Film in so einem Staat wie China gedreht wird, müssen die Behörden da mitspielen. Und natürlich lief das eben, also man kann sagen, hat da Disney zusammengearbeitet mit der kommunistischen Staatsführung in China.
Das sieht man auch im Abspann des Films. Konkret den Sicherheitsbehörden wird da gedankt aus der Region Xinjiang. Aber wie ist es einzuordnen? Was sind das genau für Behörden, denen da gedankt wird? Und was für eine Rolle haben die gespielt bei dem Dreh?
Genau, das ist wirklich sehr interessant, dass in den letzten Wochen, auch bevor der Film online ging, schon viele Menschenrechtsexperten gesagt haben, oh, dieser Film, das ist ein Skandal, weil die Disney-Produzenten zusammengearbeitet haben mit den Behörden. Und dass jetzt im Abspann wirklich explizit 4 verschiedenen offiziellen Propagandabüros der kommunistischen Führung in Xinjiang gedankt wird, außerdem noch dem Büro für Staatssicherheit in der Stadt Turpan, das ist eine der besonders von diesen Menschenrechtsverletzungen betroffenen Städte, sagen Aktivisten. Das ist eben aus Sicht vieler ein Riesenskandal. Also zum Beispiel die amerikanische Zeitung Washington Post, die sagt wirklich, das ist ein Skandal. Und da kommt eben ganz viel zusammen. Da kommt sozusagen zusammen der Hass auf die chinesische Führung bei vielen Aktivisten und dann eben die Empörung darüber, dass ein reicher, erfolgreicher, traditionsbewusster, einflussreicher Konzern wie Disney, eben der, man kann sagen, der berühmteste, bekannteste, einflussreichste Unterhaltungskonzern der Welt, eben zusammenarbeitet mit diesen Propagandabüros, Staatssicherheitsbüros da oben in Xinjiang, die eben absolut, das kann ich auch so aus meinem Erfahrungsschatz sozusagen bestätigen, die da eben mitverantwortlich für sind, für die Menschenrechtsverletzungen.
Sie haben schon angedeutet, dass man eigentlich sagen kann, Disney hat da mit den Behörden zusammengearbeitet. Und das ist ja auch ganz interessant, dass der Disney-Blockbuster des Jahres eine chinesische Geschichte erzählt. Wahrscheinlich wird es von offizieller Seite in China sehr gerne gesehen, oder?
Na klar, also die ganzen Protest- und Boykottaufrufe, die werden ignoriert von der chinesischen Staatspresse. Das geht hier unter, auch dank der Internetzensur oder aufgrund der Internetzensur spielt das hier wirklich keine Rolle. Das ist wirklich eine Geschichte, die sich außerhalb Chinas abspielt, wenn man mal von Hongkong absieht. wo es ja noch freies Internet gibt. Und es ist eben so, dass man hier wirklich stolz drauf ist, dass diese Geschichte zum einen von Disney verfilmt wurde, was durchaus als chinesische Geschichte gesehen wird, asiatisch-chinesisch. Und das Zweite ist eben, dass eben auch in China gedreht wurde, da in Xinjiang. Das ist ein Riesenerfolg für die Propagandaabteilungen der chinesischen Staats- und Parteiführung. Also hier wird das Ganze, dieser Film, sehr positiv gesehen.
Und kann man das Ganze dann auch allgemein als ein Zeichen dafür sehen, dass China einen größeren Einfluss bekommt in Hollywood?
Also diese Zeichen gibt es schon seit vielen Jahren und da gibt es auch schon viele Warnungen. Das ist nochmal ein besonderer Beleg dafür, so würde ich das sagen. Also der Hollywood oder der Einfluss Chinas in Hollywood nimmt auf vielen Bereichen zu. Zum einen natürlich die Einnahmen aus China für Blockbuster, für Hollywood-Produktionen werden immer wichtiger. Also die Zahl der Kinos in China ist in den vergangenen 15, 20 Jahren exponentiell gestiegen. Da geht es dann nicht nur um die Umsätze oder um die gebauten Kinos, sondern es bleibt eben auch sehr viel hängen. Also es bleibt wirklich sehr viel an Einnahmen hängen. Man verdient ja sehr viel im Kinobereich. Hollywood schaut natürlich auch zunehmend, was funktioniert in China, wenn es um Inhalte geht, wenn es um Stars geht. Also es ist kein Zufall, dass in immer mehr großen Hollywood-Blockbustern auch chinesische Schauspielerinnen und Schauspieler auftreten, um eben, das wird gemacht, um eben hier die Attraktivität gegenüber dem chinesischen Publikum zu erhöhen. Und das ist ja was sehr Harmloses oder was absolut in Ordnung ist. Was eben vielen sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass inhaltlich eben auch sehr viel sich tut in Bezug auf kritische Themen, die sich irgendwie richten, weiß nicht, gesellschaftskritisch, die überhaupt politisch ausgerichtet sind, bei den Themen Überwachung, Bürgerrechte, Zivilgesellschaft, aufmüpfig sein gegenüber Diktaturen, alle solche Themen werden in China von der Staatszensur nicht zugelassen. Das heißt, die fallen unter den Tisch. Und da kann man natürlich dann sagen, je mehr China Einfluss hat in Hollywood, desto weniger solche gesellschaftskritischen Themen tauchen auf. Das ist durchaus auch belegbar. Und vielleicht noch als Letztes auch die Finanzierung durch China, also die Finanzierung von Hollywood-Projekten durch chinesische Investoren hat massiv zugelegt in den letzten Jahren. Das beste Beispiel dafür ist Tencent. Das ist der große Online-Konzern und Computerspiele-Konzern in China, der eben auch milliardenschwer investiert ist in Hollywood und der natürlich da auch so ein bisschen dann Kritiker sagen, bei den Inhalten mit reinredet.
China-Korrespondent Steffen Wurzel über den wachsenden Einfluss von China in Hollywood und über die entsprechende Kritik jetzt gerade am Disney-Blockbuster Mulan. Gehen Sie auch ab und an ins Museum, um sich fit zu halten, um Ihre Ausdauer zu trainieren, um so richtig zu schwitzen? Für den französisch-dänischen Künstler Thierry Jeffroy ist das Museum tatsächlich der perfekte Ort dafür. Er findet nämlich Kunst, die Auseinandersetzung mit den großen Fragen, das passt perfekt zum Workout. Und deshalb hat er jetzt einfach das Awareness Muscle Training Center eröffnet. Eine Ausstellung in der Münchner Villa Stuck. Tobias Krone war dort und der wurde tatsächlich ziemlich gefordert.
Boxen als Kunstwerk und nebenbei laut nachdenken.
Denken Sie, dass jeder Mensch auf dieser Welt Angst verspürt?
Ja.
Dass es ein normales Gefühl ist für jeden?
Ja, nur eben die einen mehr und die anderen weniger, denke ich.
Denken Sie auch, man könnte noch mehr was dagegen tun, um dieses Gefühl nicht zu haben?
Mir gegenüber der straffe Torso einer Boxerpuppe, den ich ordentlich mit der Faust bearbeite. An meiner linken Seite Linda Kochajewska. Ihr Fitness-Outfit knallpink, die Fragen knallhart. Ich, schon nach 30 Sekunden mit Schweißperlen auf der Stirn, boxe mich in den Laberflash hinein.
Denken Sie, das ist etwas, dass man dann in der eigenen Komfortzone bleibt und man hat Angst vor dem Unbekannten?
Ja, schon auch, genau. Also es ist auch ein Problem, da irgendwie nicht die Möglichkeit zu sehen oder sich vielleicht auch nicht hochzukriegen, um da mal selber einzugreifen. Geht ja auch oft gar nicht. Ja? Einer allein kann gar nicht so wirksam sein.
Aber Sie können ja für sich selbst einstehen. Gehen Sie dann manchmal aus den Komfortzonen dann auch bewusst raus?
Zumindest jetzt gerade habe ich sie wohl verlassen, die Komfortzone, habe meine Seele im Allgemeinen und mein Radiomikro im Speziellen in die Hände der Awareness-Trainerin gelegt und boxe, was die Pumpe hergibt. Mir gegenüber der Künstler Thierry Geoffroy, der im hohen Ausstellungssaal der Villa Stuck zwischen einem halben Dutzend Fitnessgeräten steht und alles mitfilmt. Was machen er und seine Assistentin hier mit mir?
We include you in a process of wake-up.
Wir integrieren sie in einen Aufweckprozess. In meiner Beobachtung gibt es da vielleicht so eine Art Schlafwolke, die uns unfähig macht, auf ein paar Notfälle zu reagieren. Fremdenhass, Klimawandel. Und dann habe ich mir eine Art Dispositiv ausgedacht, um sie aufzuwecken.
Make a dispositiv, where people can wake up.
Fitnessübungen für die Kunst und gegen das Böse in der Welt. Denn auch das Bewusstsein dafür versteht der gut gelaunte Franzose als einen Muskel, den man trainieren muss.
You train maybe 20 years.
Beim Tennis trainierst du ungefähr 20 Jahre und jetzt ist das Finale und du machst den entscheidenden Punkt in einem Sekundenbruchteil. Aber um diesen Punkt zu machen, musst du trainieren und dich konzentrieren. Und das Gleiche ist mit dem, was falsch läuft. Das musst du sehen können, dann kannst du Alarm schlagen.
Inzwischen befinde ich mich mit Handschellen gefesselt an einem Hantelfoltergerät wieder. Coach Linda bohrt weiter.
Verspüren Sie manchmal auch Macht in Ihrem Job?
Ja.
Mögen Sie das Gefühl?
Die Macht mag ich nicht, aber ich mag das Gefühl, eine gute Idee, sage ich mal, in die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Ich finde es ja gut, was ich sage. Manchmal im Nachhinein nicht mehr, ne? Und dann merkt man, okay, scheiße, Verantwortung irgendwie verspielt.
Immerhin zum Reden bringt mich die Quälerei.
So now you had a relationship where you speak about what I call painful things.
Jetzt sind Sie in einer Beziehung, in der Sie peinliche Dinge erzählen können. Darüber zu sprechen, ob man etwas ändern möchte an der Welt, darüber spricht man nicht auf einem Dinner. Das ist peinlich.
They make sure that we don't speak about these things anymore.
Irgendwie nähert man sich hier nach und nach gefühlsmäßig Geoffroys großformatigen Strichmännchenzeichnungen im Emergency-Gelb-Rot an den Wänden an, mit Sprüchen drauf wie Zeuge zu sein ist kriminell. Und was ist mit meinen Armen, die noch tagelang einen Muskelkater verarbeiten werden müssen? Nur ein Trick zur Introspektion?
Wenn ich mich nur stärke für mich selbst oder um mehr Frauen zu verführen oder für den Job, ist das okay. Aber es ist schon freundlicher, stark zu sein, um jemand anderen zu retten. Wenn wir alle unsere physische Energie darauf verwenden würden, was wir zu lösen haben, die ganze Welt wäre in 3 Wochen repariert.
Nun ja, das hat man sich schon irgendwann mal selber vorgestellt. In den Sportstunden der eigenen Pubertät oder so. Gerade in diesen Wochen, in denen Menschen hierzulande sehr unterschiedlich darüber denken, wie man die Welt reparieren sollte, würde die Welt so gerade wohl eher verschrottet als repariert. Eines aber könnte der kollektive Bewusstseinsworkout in Tagen hitziger Corona-Debatten tatsächlich trainieren: den Abstieg vom hohen Ross der eigenen Wahrheit.
Here people are supposed to be self-critical.
Für das hier müssen die Menschen selbstkritisch sein. Und das ist gut für alle.
Good for everybody.
Tobias Krone war für uns im Awareness Muscle Training Center in der Münchner Villa Stuck. Und falls Sie auf sowas stehen, körperliche, geistige Herausforderungen gleichzeitig. Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Hauptteil der Frankfurter Buchmesse, die klassische Hallenausstellung, fällt aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Aufgrund der aktuell geltenden Reisebeschränkungen können zahlreiche Länderstände nicht wie geplant umgesetzt werden. Das teilten die Veranstalter mit. Zudem mache die ab 1. Oktober 2020 in Kraft tretende Quarantäneverordnung die Teilnahme von europäischen Ausstellern oder Fachbesuchern nahezu unmöglich. Die Verleihung des Deutschen Buchpreises und des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels sollen wie geplant stattfinden. Hinzu kommen Leseveranstaltungen vor Ort und im Netz. Deutschland bekommt im internationalen Vergleich gute Noten für sein Bildungssystem. Der jährliche Bericht Bildung auf einen Blick der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hebt dabei besonders die deutsche Berufsausbildung hervor. Das System werde eine Schlüsselrolle in der Erholungsphase nach der Corona-Krise spielen, heißt es. Uwe Jahn.
Ein schneller Einstieg in die Berufstätigkeit und gute Aufstiegschancen. Das sind nur 2 der Vorteile des dualen Ausbildungssystems, mit dem Deutschland im internationalen Vergleich auf den vorderen Plätzen liegt. Der OECD-Bildungsbericht hat dieses Jahr den Schwerpunkt berufliche Aus- und Weiterbildung. In dem Ranking mit über 30 Ländern belegt Deutschland auch bei den sogenannten MINT-Fächern einen Spitzenplatz. In keinem anderen Land gibt es so viele Studentinnen und Studenten, die für Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik oder Ingenieurswissenschaften eingeschrieben sind. Über die Hälfte aller Erwachsenen belegen Aus- und Weiterbildungskurse. Auch das liegt deutlich über dem Durchschnitt der OECD-Länder.
Bei den Bildungsausgaben insgesamt steht Deutschland gemessen am Bruttoinlandsprodukt im OECD-Vergleich allerdings unterdurchschnittlich da. Die Nachwuchsschauspieler Emma-Lotta Wegner und Alexander Wertmann erhalten den O.E. Hasse-Preis. Sie teilen sich in diesem Jahr die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung, wie die Akademie der Künste mitteilte. Beide studieren an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und spielen an Berliner Bühnen. Der Preis soll herausragende Begabungen fördern. Für eine weitere Öffnung der Theater hat sich der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Ulrich Kuhn, ausgesprochen. Er hoffe, dass bis Ende Oktober wieder die Hälfte der verfügbaren Plätze von Zuschauern genutzt werden könnten, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Kuhn sprach sich zudem dafür aus, dass die Corona-Auflagen für die Theater möglichst einheitlich geregelt werden.
Je mehr Differenzen es gibt, desto mehr Streit und Unruhe und Unsicherheit. Aber natürlich muss man auch einsehen, dass es Länder gibt, die vielleicht ein bisschen schneller sein können, weil die Situation viel entspannter ist bei ihnen. Die großen Städte stehen ja erstaunlich gut da, wenn man bedenkt, wie viele Menschen hier oder in Hamburg leben oder in München. Also ich sehe ein, dass es Unterschiede geben muss, aber würde trotzdem für so viel Parallelität wie möglich eintreten.
Der R&B-Sänger Bruce Williamson, jahrelang bei den Temptations, ist gestorben. Er erlag mit 49 Jahren in Las Vegas den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie sein Sprecherteam mitteilte. Williamson, der seine Karriere als Sänger in einer Kirche startete, war erst 2006 zu der Soulband gestoßen. Bis 2015 stand er mit der Gruppe auf der Bühne. In den 1960er und 70er Jahren hatten die Temptations und deren Label Motown mit Hits wie My Girl und Papa Was a Rolling Stone ihre größten Erfolge.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wie hätte sich wohl der Popsound hier in Deutschland entwickelt, wenn hier nicht über Jahrzehnte GIs, also US-Soldaten, stationiert gewesen wären? Viele Soldaten sollen Deutschland ja bald verlassen. Über die politischen Dimensionen dieser Entscheidung wurde auch schon viel gesprochen. Und wir sprechen jetzt über die popkulturellen Auswirkungen. Und zwar mit dem Autor und Journalisten Klaus Walter. Der ist in Frankfurt aufgewachsen, wo sehr viele GIs stationiert waren, wo es entsprechende Clubs und Radiosender gab, der also den Einfluss der US-Welt selbst erlebt und dann auch lange verfolgt hat. Herr Walter, wie würden Sie das denn zusammenfassen? Was für eine Rolle haben die amerikanischen Soldaten für die Popkultur in Deutschland gespielt?
Na, wenn man es etwas pathetisch formulieren wollte, könnte man mit Klaus Thebeleit, dem Autor, sagen, sie haben den soldatischen Männerkörper von seinem Panzer befreit, indem sie ihn mit Musik gefüttert haben, mit Swing, mit Soul, mit Funk, später auch mit Hip-Hop. Und das war nach dem Nationalsozialismus und dem Krieg ein bedeutender Akt vielleicht der Zivilisierung und auch Teil der Re-Education, für die die Amis ja zuständig waren.
Das ist eine ziemlich interessante Formulierung für Nichtbefreiung des soldatischen Männerkörpers. Was genau meinen Sie damit? Was wurde da befreit?
Ist leider nicht von mir. Na, man muss sich vorstellen, die Soldaten, die deutschen Soldaten hatten einen schrecklichen Krieg hinter sich, in dem sie schreckliche Dinge getan haben, schreckliche Dinge gesehen haben. Sie hatten diesen Drill der Nazi-Zeit hinter sich, die Disziplin, die Marschmusik. Und dann kommt da diese Musik aus den USA als Gegengift quasi, so quasi Jazz und Rhythm and Blues gegen Marschmusik. Und das spürte noch nach oder das wirkte noch nach dem Krieg. Es hat sozusagen die Atmosphäre bestimmt. Und die andere Seite ist natürlich die, dass nach dem Krieg die US-Soldaten auch das Straßenbild geprägt haben. Die waren einfach da, hatten eine ganz andere Körpersprache, irgendwie lässiger, lockerer und brachten natürlich ihre Musik mit. Ein gewisser Elvis Presley war hier in Friedberg in Hessen stationiert und später kamen dann auch immer wieder schwarze GIs, die auch Musik gemacht haben, zum Beispiel Sidney Youngblood oder Terence Trent D'Arby.
Sie haben jetzt gerade schon von diesem Straßenbild gesprochen und dass die US-Soldaten da einfach präsent waren. Wie hat sich die Präsenz noch bemerkbar gemacht? Wo waren die zu hören, zu sehen?
Auf der Straße, ich kann mich sehr gut erinnern, in meiner Kindheit, diese tollen Straßenkreuzer, gerne offen im Sommer. Und aus diesen Straßenkreuzern kam dann natürlich die Musik. Und es war keine Marschmusik, das war kein deutscher Schlager, sondern es war eben ja, Jazz, Swing, Rhythm and Blues. Und natürlich waren das viele, viele Männer. Und es waren Männer im besten Mannesalter sozusagen, die haben in der Stadt gelebt. Die hatten oft keine festen Bindungen und am Freitag gab es dann Geld. Das wusste man überall, also in Frankfurt wusste man das, oh, die GIs bekommen Geld. Und wenn der Dollar gut stand, was er damals meistens tat, dann hatten die richtig Geld und sind mit diesem Geld durch die Stadt gezogen und haben ihre Musik laufen lassen. Später haben sie dann Ghetto Blaster auf der Schulter gehabt und die Musik dröhnte dann eben da in die Straßen rein, von James Brown bis dann später Grandmaster Flash und frühe Rapper. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene.
Das hier ist James Brown. Wie wurde das denn wahrgenommen? Wie würden Sie das sagen, wenn dieser Sound durch die Stadt schallte damals?
Naja, das war natürlich auch, eine sexualisierte Situation. Man muss sich vorstellen, die deutschen Männer hatten den Krieg verloren. Es gab viel Unglück, viel Elend. Und dann tönt da so ein schwarzer Mann sehr direkt und offensiv und singt über Sex und über seine Sexmaschine. Und da wird natürlich auch die Angst des weißen Mannes vor dem schwarzen Mann so ein bisschen angetriggert. Also viele Deutsche hatten ja bis zum Ende des Krieges noch nie einen schwarzen Mann gesehen. Und für viele Deutsche waren das sehr, sehr fremde Wesen. Und für viele Deutsche, die im Nationalsozialismus sozialisiert waren, spielte das natürlich auch eine Rolle, wenn eine weiße deutsche Frau mit einem schwarzen Mann sich eingelassen hat. Da fiel auch das Nazi-Wort Rassenschande. Das war so die Situation, die war sehr brisant auch. Und der Soundtrack dazu war eben die afroamerikanische Musik, Soul, R&B, Funk, später Rap.
Und diese Musik war natürlich nicht nur aus den Autos und über die Ghetto Blaster zu hören, sondern zum Beispiel auch in den vielen amerikanischen Clubs, die es ja in Hessen gab. Was war das für eine Situation? Was lief da für Musik zum Beispiel?
Da lief auch in den meisten Clubs, also man muss sich vorstellen, die meisten Clubs waren schwarze Clubs. Es gab aber auch eben Clubs, die Freitag, Samstag schwarze Musik gespielt haben und mittwochs vielleicht Country-Musik, aber die Country-Musik war nicht so relevant für das, wovon wir hier reden. Die typischen GI-Clubs waren so, dass ein weißer Mann da nur über Kontakte reinkam. Weiße GIs sind in diese Clubs selten gegangen. Also ein weißer deutscher Mann wie ich wäre da gerne reingegangen, weil das war immer ein großes Spektakel. Ich bin damals zu der Zeit Taxi gefahren. Also ich habe als Taxifahrer gearbeitet und habe am Wochenende immer die GIs da hingefahren und auch nach Hause gefahren, auch weitere Strecken. Das war dann auch lukrativ. Und die waren toll rausgeputzt und waren in Feierlaune. Und das waren eben Orte, wo weiße Frauen und schwarze Männer sich näher gekommen sind. Und das hat natürlich, wie eben schon gesagt, den Deutschen nicht unbedingt gut gepasst. Und in Frankfurt gab es zwei wichtige Clubs, der Topper Club und der Plantation Club. Das muss man sich auch vorstellen. Plantation, die Plantage, war der Name eines schwarzen Clubs, also die Plantagen, auf denen die Sklaven gehalten wurden. Niemand hat damals daran Anstoß genommen, komischerweise. Ja, und da lief eben diese tolle Musik, also in den 80ern sowas wie Atomic Dog von George Clinton und alles super laut. Nasty Dog.
Beats, zu denen bestimmt nicht nur Sie, sondern auch viele andere Einheimische gerne getanzt hätten. Gab es denn auch manchmal Vermischungen irgendwie zwischen den GIs und den einheimischen Clubgängern?
Nicht so wirklich, das kam erst später. Also in diese amerikanischen Clubs kam man eben nur rein, wenn man GI war oder als Frau. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch eine Diskriminierung der GIs in der Stadt. Also die hatten kaum Chancen, jetzt in eine deutsche Diskothek reinzukommen, weil dann immer befürchtet wurde, es gibt Ärger oder die machen die weißen Frauen an und solche Dinge. Und später gab es dann in Frankfurt einen Laden mit dem sprechenden Namen Funkadelic. In dem sind dann viele GIs auch gewesen. Da war das Publikum gemischter und da lief dann eben auch die Musik, die man in anderen Läden damals kaum zu hören bekam. Also da in den anderen, in den weißen Läden sozusagen, lief eben Disco und so tanzbare Rockmusik und im Funkadelic eben Soul, R&B, Hip-Hop.
Und es lief da nicht nur, sondern Soul, Funk, R&B, das wurde dann ein paar Jahre später auch produziert in Deutschland.
Das ist The Power von Snap, einer der größten Hits, die aus Frankfurt jemals kamen, respektive an der Grenze zu Offenbach lag, das Studio, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Snap, der Rapper, den wir da hören, das ist Turbo B, alias Morris Butler. Der war in Friedberg stationiert, 1985 bei der Army. Und nach dem Ende seines Wehrdienstes hat er dann eine Musikkarriere gemacht, die erstmal langsam anfing. Und dann wurde er eben entdeckt von den Produzenten Münzing und Ancelotti für Snap und hatte einen Welthit. Ein nicht ganz so großer Hit war Let There Be House von Desky, auch ein ehemaliger GI, der auch in der deutschen Produktion dann produziert haben, Westbam und Klaus Jankun, die später ja auch sehr erfolgreich waren. Der hat dieses Let There Be House aufgenommen. Das lief damals unter Hip House. Das war so ein kurzer Trend. Und das war auch schon ein Dancefloor-Hit, aber nicht so groß wie The Power.
Das ist ein ganz konkretes Beispiel sozusagen, wie die Präsenz der US-Soldaten die deutsche Popszene beeinflusst hat. Das klingt jetzt alles ziemlich harmonisch, aber man muss ja eigentlich auch sehen, dass es gerade in den 60ern, 70ern doch auch viele USA-Gegner auch in Deutschland gegeben hat. Linke, die den Vietnamkrieg zum Beispiel scharf verurteilt haben, die Amis galten als Imperialisten, Unterdrücker und gleichzeitig aber dann eben dieser große Einfluss von amerikanischer Musik und Popkultur auch für die 68er-Bewegung. Das klingt eigentlich ziemlich widersprüchlich, oder?
Das klingt nicht nur widersprüchlich, das ist es auch. Das hat nur funktioniert über eine ganz krasse und rabiate Abspaltung. Also die politischen Bewegungen, die Sie erwähnt haben, rund um 68, die haben das fein säuberlich getrennt. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Da war ich Schüler und da war die Welt einfach aufzuteilen in gut und schlecht, in böse und gut. Das heißt, die USA in Vietnam, die haben einen dreckigen Krieg geführt, die imperialistische Weltmacht, wie Sie gesagt haben, das war die eine Seite. Und die andere Seite, das waren die guten Amerikaner, die Freaks, die Hippies, die Politleute, die gegen das Establishment demonstriert haben, die gegen den Vietnamkrieg sowieso waren. Und deren Soundtrack war damals die aktuelle Rockmusik und auch R&B, insgesamt die Protestkultur. Und das war damals, wir haben das damals so quasi eindeutig in Schwarz und Weiß aufgeteilt. Und natürlich wissen wir, dass es damals so einfach nicht gewesen ist. Aber es gab eben diese extreme Polarisierung, und die auch als Generationskonflikt dann immer wieder formuliert wurde. Auch das ist ja eine falsche Verallgemeinerung. Es gab natürlich auch damals eine junge Union und es gab junge Leute wie Roland Koch hier in Hessen, der so ungefähr mein Jahrgang ist, der hat bestimmt nicht zu Jimi Hendrix getanzt. Oder Markus Söder, der Franz Josef Strauß an der Wand hängen hatte. Also so einfach war es nicht mit dem Generationskonflikt.
Kommen wir nochmal zu einer anderen Ebene, auf der die US-Soldaten natürlich auch sehr präsent waren, über die eigenen Radiosender, die sie hatten, wie zum Beispiel AFN oder BFBS. Welche Bedeutung hatten diese Sender für die Musikszenen vor Ort?
Die kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen, die Bedeutung. Also man muss sich vorstellen, die sogenannten Popwellen, also die Dreierwellen beim öffentlich-rechtlichen Radio hier in der Gegend, SWF 3 und HR 3, die fingen erst so ab Mitte der 70er an, regelmäßig zu senden. Vorher gab es im deutschen Radio nur ganz sporadisch angloamerikanische Musik zu hören. Und AFN lief rund um die Uhr, das war ein Top-40-Format. Was bedeutet, okay, Rotation von eben 40 Liedern, die den ganzen Tag gespielt werden, das klingt furchtbar. Aber es war natürlich auch eine unglaublich kreative und produktive Zeit, Ende 60, Anfang 70. Es gab Soulmusik, es gab Rockmusik und das darüber kam man in Hessen nur über AFN und in anderen Gegenden lief dann eben BFBS, was wiederum eine ganz andere Sozialisation sozusagen bei den Hörenden produziert hat oder eine ganz andere musikalische Ausrichtung. BFBS war britisch Und da lief zum Beispiel auch mehr Reggae, was im AFN überhaupt nicht vorkam. Und man könnte fast so eine kleine Landkarte zeichnen von Deutschland nach den Einflusszonen von BFBS und AFN, also die amerikanische Zone. In Frankfurt ist ja viel Dancefloor-Musik dann entstanden. Das war sehr AFN beeinflusst. Und dann beispielsweise Ostwestfalen, klingt komisch, da lief BFBS und von dort kommen tatsächlich prägende Figuren der sogenannten Hamburger Schule. Also ich nenne nur mal 3, 4 Namen. Bernadette Hengst, Bernd Begemann, Frank Spilker, Jochen Distelmeier. Und die haben immer wieder betont, ja, wir haben sozusagen unsere musikalische Erziehung von BFBS bekommen. Da hat der große John Peel als DJ gearbeitet. Und das kann man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, den Einfluss dieser Radiostation. Die haben uns wirklich auch zivilisiert.
Der Journalist, Autor und Radio-DJ Klaus Walter über den Einfluss der US-Truppen und auch der britischen Truppen auf die Popkultur in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch hier.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Litfaßsäule 1932.
Albert Einstein, Heinrich Mann, Ernst Toller, Arnold Zweig, Käthe Kollwitz, Fritz von Schöneich haben einen dringenden Appell erlassen.
KPD und SPD sollen sich aufgrund gemeinsamer Kandidatenlisten zu einem Einheitsblock zusammenschließen.
Geistesarbeiter.
Wie steht ihr zu diesem Vorschlag?
Wie zur antifaschistischen Aktion?
Darum nehmt Stellung zu diesen Fragen.
In der großen öffentlichen Kundgebung aller Geistesarbeiter und freien Berufe.
Montag, den 18. Juli 1932, abends 20 Uhr in den Spichernseen, Spichernstraße 2.
So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Die Mäuse haben einen Antrag, bitte.
Danke, Noah. Also, uns ist Folgendes aufgefallen. Und wir wollen ja niemanden schlecht machen oder einseitig Schuld zuweisen, aber wir finden, die Elefanten nehmen einfach total viel Platz weg auf dem Schiff.
Ja, und jetzt?
Also, wir haben jetzt auch keine Patentlösung parat, aber wir wollten das schon mal ansprechen dürfen.
Das stimmt schon.
Da ist was Wahres dran.
Wir sind riesig.
Aber aus Sicht der Ameisen zum Beispiel, nehmt ihr alle total viel Platz weg auf dem Schiff, sogar die Mäuse.
Komm nur. Das ist jetzt echt Whataboutism.
Whataboutism, ey?
Ich weiß nicht.
Ja, mir ist schlecht.